Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Info-Sendung am Dienstag, den 30. September. Heute geht es um Folgendes. Studierende sollen Lust an der Literatur kriegen. Das hofft der mexikanische Schriftsteller Juan Villoro an der Universität Bern zu erreichen.
Die Literatur muss ein Genuss sein. Zu lesen ist eine Geschmacksfrage.
Juan Villoro hat dieses Semester die Friedrich-Dürrenmatt-Gastprofessur inne. Und der 30. September 1965 markiert in Indonesien der Startschuss der Diktatur. Bei antikommunistischen Pogromen wurden über 500.000 Menschen getötet.
Und in den Folgemonaten sind Hunderttausende, also die Todeszahlen variieren sehr stark. Manche sprechen von 500.000 Menschen, manche von bis zu 3 Millionen Menschen, die damals umgebracht wurden. Also es war ein riesiges Massaker im ganzen Land.
Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Ausland. YouTube zahlt US-Präsident Trump fast 25 Millionen Dollar Sarah Heinzmann.
Auf diese Summe haben sich das Unternehmen und der US-Präsident geeinigt. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, so SRF. Trump hatte gegen YouTube geklagt, dies nachdem die Videoplattform im Zusammenhang mit dem Sturm aufs US-Kapitol vor 4 Jahren sein Konto gesperrt hatte.
In den Vereinigten Staaten trafen sich gestern US-Präsident Trump und der israelische Ministerpräsident Netanyahu im Weißen Haus.
Es ging um die Besprechung von Friedensplänen für Gaza. Weder die Hamas noch die palästinensische Autonomiebehörde waren in die Gespräche direkt involviert. Ein Vertreter der Hamas sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das Verhandlungsteam der Hamas habe den Vermittlern gesagt, dass sie den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump in gutem Glaube prüfen würden. Die Reaktionen der politischen Welt auf den 20-Punkte-Plan sind überwiegend wohlwollend. Die Schweiz unterstützt jede Initiative, die auf Völkerrecht basiere, hieß es aus Bern.
Im Osten der indonesischen Insel Java ist ein Schulgebäude eingestürzt.
Mindestens ein Schüler wurde getötet, Dutzende verletzt. Über 50 Schüler werden unter den Trümmern vermutet. Bei den Verschütteten handelt es sich, den Angaben zufolge, überwiegend um Knaben im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die Unglücksursache werde laut dem Deutschlandfunk untersucht.
Hunderte namibische Soldaten sind in den Etosha-Nationalpark entsandt worden.
Sie sollen einen verheerenden Waldbrand eindämmen, der bereits mehr als einen Drittel der Parkfläche zerstört habe, das berichtet die New York Times. Der Brand soll vor einer Woche durch die Holzkohleproduktion auf einer benachbarten Farm ausgelöst worden sein. Starke Winde und trockene Bedingungen hätten dazu geführt, dass sich das Feuer rasch ausbreitet. Der Etosha ist einer der größten Nationalparks auf dem afrikanischen Kontinent.
Bei Protesten in Marokko für Reformen in Bildungs- und Gesundheitswesen sind gestern Dutzende Menschen festgenommen worden.
Das berichten JournalistInnen der Nachrichtenagentur RFP. In Casablanca, Agadir, Ouidah und Meknes habe es eine unbekannte Zahl an Festnahmen gegeben. Gemäß Al Jazeera wurden auch die Investitionen in die Fußballinfrastruktur für die FIFA 2030, die in Marokko stattfinden wird, kritisiert. Es handelt sich um eine der größten regierungskritischen Demonstrationen des Landes seit Jahren. Die Proteste wurden von einer jungen Basisbewegung organisiert. Es ist der 3. Tag in Folge mit Protesten.
In die Schweiz. Die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz hat einen neuen Vorschlag zum Umgang mit sexualisierter Gewalt.
Die evangelisch-reformierte Kirche will erstmals die Erfahrungen von Betroffenen sexualisierter Gewalt sichtbar machen, das berichtet SRF. Es handelt sich um einen neuen Vorschlag für eine Missbrauchsstudie bei den Reformierten. Bereits im November soll das Kirchenparlament entscheiden. Die evangelisch-reformierte Kirche der Schweiz steht unter Druck. Vor einem Jahr hat das Kirchenparlament Nein gesagt zu einer Studie, die den sexuellen Missbrauch nicht nur im kirchlichen Kontext, sondern in der Gesamtgesellschaft hätte untersuchen sollen. Ein Nein, das dem Ruf der Kirche geschadet hat.
In den Kanton Bern, da ist am kommenden Samstag in den Wäldern Vorsicht geboten.
In den Wäldern werde es mit Beginn der Rehjagd vermehrt zum Zusammentreffen zwischen anderen WaldnutzerInnen und JägerInnen kommen, so der Berner Jägerverband. Sämtliche Freizeitaktivitäten könnten aber auch während der Jagd gefahrlos ausgeübt werden. Der Berner Jägerverband zeigt sich überzeugt davon, dass ein Nebeneinander von Spaziergängern, JoggerInnen, Bikern, PilzsammlerInnen, ReiterInnen und Hundebesitzern und eben den Berner JägerInnen problemlos möglich sei.
Und noch eine Nachricht aus der Stadt: Die Eislaufsaison beginnt.
Am kommenden Samstag nimmt die Kunsteisbahn Weiermannshaus mit beiden Eisfeldern den Betrieb auf. Das Außeneisfeld der PostFinance Arena startet Ende Oktober in die Saison. Die KWD bleibt wegen der laufenden Sanierung geschlossen. Die Kunsteisbahn-Saison dauert bis März nächsten Jahres.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Das Wetter: Morgen Vormittag ist der Himmel noch etwas bedeckt. Gegen Mittag wird es sonnig, die Temperaturen betragen um die 14 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sind wir nicht alle MigrantInnen? Dieser Frage geht der mexikanische Schriftsteller Juan Villoro mit Studierenden an der Uni Bern nach. Juan Villoro hat Romane, Kurzgeschichten, Reportagen, Essays und Theaterstücke veröffentlicht. Als Schriftsteller, Übersetzer und Journalist stellt er sich immer wieder der Frage, wie Literatur auf soziale Umbrüche reagieren kann. Er lehrt im Herbstsemester an der Uni Bern als Friedrich Dürrenmatt Gastprofessor für Weltliteratur. Ich habe Juan Villoro an der Uni getroffen und wollte zuerst von ihm wissen, was er mit Friedrich Dürrenmatt verbindet.
Also ich schreibe für die Bühne auch, und der Versuch der alten Damen, also es ist ein Klassiker der dramatischen Literatur. Dürrenmatt gehört zu der wichtigsten deutschsprachigen Autorin. Ich schätze sehr Erzählungen und ich schätze auch die Krimi-Romanen von Dürrenmatt. Es ist ein Schriftsteller, der sehr wichtig für mich ist, und natürlich, es ist eine Ehre, diese Professur vorläufig zu haben.
Sie sind die 23. Person, die diese Professur innehat. Sie sind selbst nicht nur Autor, auch Journalist. Und Sie setzen sich mit dem Zeitgeschehen auseinander in Ihrer Arbeit als Schriftsteller, aber auch in Ihrer Arbeit als Journalist. Wie gehen Sie durch das Schreiben an zeitgenössische, gesellschaftliche Themen und Wandel heran?
Ja, ich lehre hier in Bern einen Kurs über die Herausforderung des Anderen. Aber das hat nicht nur mit Literatur zu tun, sondern auch mit Journalismus. Also wir alle Länder stammen aus der Völkerwanderung, aber wir haben das schon längst vergessen. Die zeitgenössischen Nachrichten sprechen von alarmierenden Situationen. Zum Beispiel, genau vor 10 Jahren Angela Merkel sagte, wir schaffen das, und genehmigte, viele Flüchtlinge ins Deutschland zu kommen. Heutzutage, 10 Jahre später, nur 3% der Bevölkerung unterstützt das. Die Extremrechte spricht gegen die Ausländer und wir in Mexiko, wir haben den Druck von Donald Trump. Es gibt Millionen Mexikaner, die ohne Papiere in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten. Die sind dort nötig. Aber jetzt gibt es diese Feindlichkeit gegenüber des anderen. Also ich schätze, dass es sehr wichtig ist, in einem doppelten Sinne diese Themen zu forschen und zu deuten.
Wie hat Migration Sie geprägt?
Also die Migration ist wichtig für uns alle. Mein Vater wurde in Spanien geboren, in Barcelona. Und dann musste er während der Zivilkrieg nach Belgien gehen und dann kam er nach Mexiko, nicht direkt als Exiliant, aber auch als Ausländer. Meine Mutter stammt aus einer Familie von Südmexikern, von Yucatan, mit spanischer Herkunft. Ich habe vor vielen Jahren Deutsch in der deutschen Schule in Mexiko gelernt und auch dort Ausländer kennengelernt. Wir alle haben Beziehungen zu Fremdkulturen und jede Kultur ist von anderen Meinungen, von fremden Ideen geprägt. Das habe ich schon früh gelernt und deswegen beziehe ich mich mit Übersetzungen und habe versucht, Schriftsteller von verschiedenen Ländern kennenzulernen und auch Leute aus unseren Originalsprachen in Mexiko kennenzulernen, weil wir haben auch diese Probleme innerhalb unseres eigenen Landes. Es gibt Leute, die heutzutage Maya sprechen oder Nahuatl sprechen, die Ursprache der Azteken, und wir verstehen kein Wort von diesen Sprachen. Es ist auch eine Pflicht, diese Kulturen kennenzulernen, nicht nur als klassische Kulturen, die zu den Museen gehören, sondern als gegenwärtige Kulturen.
Mit den Studierenden hier an der Universität, wie versuchen Sie, eine Sprache mit den Studierenden zu finden, um dieses Thema anzugehen?
Also die Gesamtsprache ist Deutsch. Einmal hat Umberto Eco, der große Essayist aus Italien, gesagt, die eigene Sprache Europas ist die Übersetzung. Ideen von einer Sprache in eine andere Sprache zu bringen, das ist die kulturelle Charakteristik von der aufgeklärten Welt. Und das ist, was wir in diesem Kurs versuchen. Wir lesen viele Autoren aus verschiedenen Ländern. Wir lesen Theaterstücke, Gedichte, Erzählungen und Romanen. Und wir versuchen, diese Autoren in Zusammenhang zu bringen. Es gibt keine isolierten Literaturen. Die Literaturen brauchen einen Vergleich zu anderen Autoren, zu anderen Stimmen, ja. Und das ist, was wir in diesem Kurs versuchen.
Was hoffen Sie in den nächsten Monaten für die Studierenden, aber auch für sich?
Also das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob die Literatur immer noch junge Leute interessiert. Wir leben in der Zeit von TikTok und anderen Medien. Die Studenten haben Lust, einige Bücher zu lesen, aber ich weiß nicht, inwieweit sie viele Bücher lesen möchten. Ja? Die Literatur muss ein Genuss sein. Zu lesen ist eine Geschmacksfrage. Also die Frage bleibt offen, ob die Studenten ein echtes Genuss haben werden. Das werden Sie am Ende des Kurses sagen. Hoffentlich werde ich das schaffen.
Das war der Schriftsteller Juan Villoro. Die öffentliche Auftaktveranstaltung mit Juan Villoro findet morgen um 18.30 Uhr im Hallersaal der Bürgerbibliothek Bern statt.
Rabe Info.
Heute, vor genau 60 Jahren, kam es in Indonesien zu einem Putschversuch. Dieser wurde den KommunistInnen in die Schuhe geschoben. Es folgte ein antikommunistischer Pogrom. Über eine halbe Million Menschen wurden getötet, weitere wurden inhaftiert. Hintergründe im Zeitsprung von Sarah Heinzmann.
Der 30. September 1965 markiert in Indonesien den Startschuss der Diktatur. Am späteren Abend versammelte sich in Jakarta eine Gruppe aus den Reihen der Armee, die sich Bewegung 30. September nannte. Ihr Ziel war es, in den frühen Morgenstunden 7 Generäle der Armee zu entführen und zu töten. Bei Tagesanbruch am 1. Oktober waren 6 der Generäle tot, der 7. konnte entkommen. Wer wirklich hinter der Aktion stand, ist bis heute ungeklärt. Die Armeeführung beharrte jedoch darauf, es handele sich um einen Komplott der Kommunistischen Partei. In den Folgen begann die Armeeführung, das Land von der vermeintlichen kommunistischen Bedrohung zu säubern.
Und Indonesien hatte in dieser Zeit eine sehr starke kommunistische Partei. Es war die damals drittgrößte kommunistische Partei der Welt nach der Sowjetunion und nach China. Es war eine wirklich starke Kraft im Land.
So die Journalistin Annette Keller, die lange zu Indonesien geforscht hat. Indonesien war damals ein junges, gerade erst unabhängig gewordenes Land. Im Westen wuchs die Angst, dass Indonesien kommunistisch werden könnte, Indonesien als größtes und ressourcenstärkstes Land in Südostasien. Die kommunistische Bewegung war stark, besonders unter LandwirtInnen und ArbeiterInnen. Mit verschiedenen Destabilisierungsversuchen hätte man versucht, die Bewegung anzugreifen, so Annette Keller.
Die Situation im Land war sehr stark angespannt, vom Ausland auch geschürt durch wirtschaftliche Sanktionen.
Seit Monaten hielten sich Gerüchte. Rechte Offiziere würden einen Putsch planen mit möglicher Unterstützung aus dem Westen. Linke Offiziere wollten dem zuvorkommen. Am 30. September 1965 entlud sich dann diese Anspannung.
Und es gab dann eine Gruppe linker Offiziere, die diesem Putschversuch zuvorkommen wollten. Und die haben in der Nacht zum 1. Oktober dann 7 ranghohe Militärs entführt. Und diese Bewegung, die diese Entführung und diese Morde durchgeführt hat, die nannte sich Bewegung 30. September. Die hatte Verbindungen zur Kommunistischen Partei. Dieser Versuch, quasi dieser eigentliche Rettungsversuch, schlug fehl, war auch nicht besonders gut organisiert und diente dann im Prinzip als Vorlage für den späteren Diktator Suharto.
Der Putschversuch wurde zum Anlass für eine Konterrevolution.
Und in den Folgemonaten sind Hunderttausende, also die Todeszahlen variieren sehr stark. Manche sprechen von 500.000 Menschen, manche von bis zu 3 Millionen Menschen, die damals umgebracht wurden. Also es war ein riesiges Massaker im ganzen Land.
Die Pogrome richteten sich aber auch gezielt gegen chinesischstämmige IndonesierInnen. General Suharto nutzte das Machtvakuum der Massaker und riss die Macht an sich. Ein Jahr später trat der Präsident Sukarno zurück, Suharto wurde Staatschef. Unter der neuen Ordnung öffnete er Indonesien dem Westen und errichtete ein autoritäres Regime.
Und die Stigmatisierung dieser Opfer, die dauert bis heute an und die Täter sind auch bis heute straffrei.
So Annette Keller. Vor 10 Jahren gab Indonesien bekannt, die Massaker aufzuarbeiten. Eine offizielle Entschuldigung soll es aber nicht geben. Für die meisten Menschen sei das Thema aber weiterhin tabu, so der Journalist Nikita Weiland. Noch heute werde der Tag des Putsches am 30. September als Triumph über den Kommunismus gefeiert.
Das Interview mit Annette Keller haben unsere KollegInnen von Radio Korax geführt. Wir schauen morgen erneut nach Indonesien, nach Jakarta. Vor einem Monat kam es zu Protesten gegen die Regierung. Wir schauen auf die KünstlerInnen. Wie haben sie an den Protesten teilgenommen?
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 30. September. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast zum Nachhören. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann. Morgen die nächste Infosendung um 11 Uhr hier auf Radio Rabe. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.